Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Wir haben heute was ziemlich Spezielles für dich, würde ich sagen.
Ja, wir nehmen uns mal nur eine einzige Quelle vor. Genau, eine einzige. Aber die hat's wirklich in sich. Es geht um einen Blogbeitrag vom 3. Februar 2026. Die Webseite ist n8wächter.net. Und der Titel ist ganz schlicht: Aufmerksamkeit. Und dieser Titel, der ist wirklich der Schlüssel zum Ganzen. Der Text ist, man kann sagen, ein wilder Ritt. Ein Rundumschlag.
Absolut.
Es fängt bei ganz alltäglichen Dingen an, geht dann über zu ziemlich bissiger politischer Kritik und landet am Ende bei, ja, globalen Erzählungen, die man durchaus als Verschwörungserzählungen bezeichnen kann.
Und der Ton dabei ist durchgehend skeptisch, zynisch.
Sehr zynisch. Der Autor nennt das Weltgeschehen selbst eine einzige große Theaterbühne.
Genau auf diese Bühne wollen wir heute mal schauen. Unsere Mission ist es, die verschiedenen Akte dieses Stücks zu zerlegen. Von deutschen Gasspeichern über Plastikflaschendeckel.
Bis zu den ganz großen internationalen Skandalen.
Ja, wir wollen verstehen, welche Weltanschauung da eigentlich konstruiert wird. Also, fangen wir mal an.
Gerne.
Der Autor holt dich als Leser ja da ab, wo es am greifbarsten ist. Im Alltag.
Genau, er beschreibt die Szene, es ist Winter 2026, es ist kalt, er sitzt vor seinem Gasofen und macht sich so seine Gedanken.
Und er hört in den Nachrichten, dass die deutschen Gasspeicher nur noch zu, was war's, etwa 30% gefüllt sind.
Mhm. Und das klingt natürlich erstmal total alarmierend, nach einer echten Krise.
Klar.
Aber er baut sofort einen Gegenpol auf. Er hat anscheinend bei der Bundesnetzagentur recherchiert und präsentiert dann den Begriff Kissengas.
Kissengas, okay, was genau ist das? Also, man muss sich das so vorstellen. Ein Teil des Gases im Speicher kann technisch gar nicht entnommen werden.
Ah?
Das braucht es, um den Druck aufrechtzuerhalten. Es ist sozusagen das Kissen, auf dem der nutzbare Gasvorrat liegt.
Okay, verstehe.
Und der entscheidende Punkt, den er macht, ist, dieses Kissengas wird bei den 30%, die in den Medien genannt werden, gar nicht mitgerechnet. Er rechnet das ja dann sogar selbst vor.
Ja, er kommt auf einen nutzbaren Vorrat von rund 80 Terawattstunden. Und bei einem angenommenen Tagesverbrauch würde das für 18 bis 19 Tage reichen. Seine Botschaft ist also ganz klar. Die offizielle Erzählung erzeugt Panik, aber wenn man genauer hinschaut, ist die Lage gar nicht so dramatisch.
Genau, er fügt ja sogar noch hinzu, dass Gas in Flaschen billiger sei als im Vorjahr. Das ist ein rhetorisch sehr cleverer Einstieg. Er ist der, der die offiziellen Zahlen hinterfragt und entlarvt. Und von der Wärme drinnen schwenkt er dann direkt zur Kälte draußen.
Ja, zum Wetter. Und er spottet ganz offen über die Diskrepanz zwischen seiner persönlichen Wahrnehmung, also er erlebt einen kalten, schneereichen Winter,
und dem, was Klimaforscher angeblich prognostiziert haben. Das ist dieser klassische Konflikt, oder? Die gelebte Wirklichkeit gegen die abstrakten Daten der Experten.
Exakt. Er nennt ja sogar einen Namen, einen Latifmotiv. Der soll vor über 20 Jahren gesagt haben, dass es in Deutschland bald keine Winter mit Schnee mehr geben würde. Ein sehr wirkungsvolles Stilmittel. Es schafft sofort eine Verbindung zum Leser, der vielleicht denkt, stimmt, bei mir hat es auch geschneit.
Und um das zu untermauern, legt er noch ein Beispiel nach. Der Deutsche Wetterdienst, der DWD, soll für NRW im Januar eine Durchschnittstemperatur gemeldet haben, die 0,4 Grad über einem Referenzwert lag. Und er zeichnet dann dieses Bild von Statistikern, die im Keller sitzen und Zahlen produzieren, die mit der Realität da draußen nichts mehr zu tun haben.
Genau, und dieser Zynismus, der weitet sich dann auf die Politik aus. Aber auch hier wieder mit einem, ja, herrlich banalen Beispiel.
Die Plastikflaschenverschlüsse.
Ja, die neuen EU-Vorgaben. Er beschreibt es sehr bildhaft, wie diese Deckel jetzt an so einer langen, dünnen Strippe hängen.
Statt wie früher an zwei stabilen Scharnieren. Richtig. Und für ihn ist das das perfekte Symbol für politisches Handeln. Man erlässt eine Regel, die nicht funktioniert, bekommt Kritik, bessert dann so halbherzig nach, anstatt den Fehler einfach zuzugeben und die Regel zurückzunehmen.
Politisches Versagen im Miniaturformat, das jeder am Kiosk nachvollziehen kann.
Vom Flaschendeckel geht es dann direkt zum Zustand der Nation. Deutschland sei ganz schön kaputt, schreibt er.
Mhm. Er spricht vom Aufstieg der Blauen, man kann annehmen, er meint die AfD, und entwirft ein Szenario für alles für Deutschland.
Er meint, sie hätte ein leichtes Spiel.
ein sehr leichtes. Sie müsse nur den täglichen Hirnstuss der etablierten Parteien auflisten, zum Beispiel Söders Vorschlag einer 44-Stunden-Woche, und dann das simple Versprechen abgeben, wir drehen das zurück. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich an der Analyse am meisten überrascht hat.
Oh.
Nachdem er dieses Bild einer ganz einfachen Machtübernahme zeichnet, macht er sofort eine Einschränkung. Er schreibt, die deutsche Demokratie sei wehrfähig und blockadefähig.
Das ist ja ein interessanter Widerspruch. Einerseits verachtet er das System, andererseits
erkennt er dessen Stabilität an. Das ist eine erstaunlich scharfsinnige Beobachtung für einen Text, der das System sonst so verachtet.
Erklärt er auch, woran das liegt?
Ja. Er sagt, eine absolute Mehrheit im Bundestag reicht eben nicht. Ein Gesetz muss durch den Bundesrat, es muss vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Er erkennt also diese robusten Checks and Balances des Grundgesetzes an.
Das heißt, seine Kritik ist nicht naiv?
Überhaupt nicht.
Er sagt im Grunde, das System ist zwar kaputt, aber gleichzeitig so verankert, dass es selbst von einer radikalen Wende nicht so einfach umgestoßen werden kann. Das ist eine vielschichtige Analyse. Okay, nachdem er also Deutschland seziert hat, zoomt er raus. Verlassen wir die deutsche Kleinbühne und schauen auf das, was er die globale Theaterbühne nennt. Und da ist ein Thema ganz zentral, die Enthüllungen rund um Jeffrey Epstein. Die Sprache wird hier auch sofort viel dramatischer, oder?
Oh ja. Er schreibt, Epstein schlage nun aus seinem geheimen Gewahrsamsluxus imperial zurück.
Und zwar mit Millionen Seiten, Tausenden Videos. Das ist eine bewusste Inszenierung.
Absolut. Und dann geht er einige prominente Namen durch, die in diesen Akten auftauchen sollen, und gibt dem Ganzen seinen eigenen Spin.
Schauen wir uns diese Technik mal genauer an. Wie geht er zum Beispiel mit Elon Musk um?
Bei Musk wird zwar erwähnt, dass sein Name in den Akten steht, aber der Autor schiebt sofort die entlastende Information hinterher.
Nämlich?
Musk habe eine Einladung auf Epsteins Insel abgelehnt. Für den Autor ist das der Beweis, wie die Medien Fakten verdrehen, indem sie diesen Kontext einfach weglassen.
Und bei Donald Trump, den er ja konsequent Q+ nennt, verfolgt er da eine ähnliche Strategie?
Exakt das gleiche Muster. Er gibt zu, dass Trump mal in Epsteins Flugzeug saß. Eine potenziell belastende Information.
Aber sofort folgt die Relativierung. Trump habe Epstein später aus Mar-a-Lago rausgeworfen. Und dann kommt die rhetorische Frage, wenn es mehr gäbe, würden die Medien nicht pausenlos darüber berichten. Die Abwesenheit von Beweisen wird zum Beweis der Unschuld.
Sozusagen, ja.
Moment mal, bei Trump und Musk werden also aktiv entlastende Fakten geliefert. Was ist aber mit Figuren, die in dieser Weltsicht eher als Feindbilder gelten, wie Bill Gates?
Da kippt die Methode komplett. Bei Bill Gates wird eine extrem bizarre Geschichte ausgepackt.
Die mit der russischen Geliebten?
Genau die. Wonach er sich mit Syphilis angesteckt und dann Epstein um Antibiotika gebeten haben soll. Hier gibt es keine Relativierung, keine kritische Distanz. Das wildeste Gerücht wird einfach so in den Raum gestellt.
Das ist ja eine Technik, die man als selektive Entlastung bezeichnen könnte.
Das trifft es sehr gut. Figuren, die ins eigene Weltbild passen, werden geschützt, Feindbilder diskreditiert. Es geht also gar nicht um Aufklärung, sondern um die Zementierung von Freund- und Feindbildern. Er fasst das ja auch selbst zusammen mit den Worten »sowas von gestört«. Es ist reines Spektakel. Und dieses Spektakel geht weiter. Er erwähnt eine Explosion im Iran. Offiziell ein Gasleck.
Aber er deutet an, dass die USA dahinter stecken könnten, die er verächtlich die Wäschetonnenstadt nennt.
Richtig. Oder ein Einbruch der Gold- und Silberpreise wird direkt mit Q++, also Trump, in Verbindung gebracht, der angeblich den Chef der US-Notenbank austauschen wolle.
In dieser Welt gibt es keine Zufälle.
Keine Unfälle. Hinter jedem Ereignis steckt eine verborgene Absicht, ein Plan.
Und zum Abschluss dieses globalen Rundumschlags blickt er dann nochmal auf die EU.
Genau, auf die geplanten Regeln zur Bargeldbeschränkung. Und auch hier ist seine Methode wieder sehr entlarvend.
Also die Dokumentationspflicht ab 3.000 Euro und das Verbot von Barzahlungen über 10.000.
Ja, und er analysiert das nicht groß. Er stellt nur zwei ganz simple Fragen direkt an dich als Leser.
Wem nützt das und wen betrifft das tatsächlich?
Eben. Und indem er die Fragen so stellt, impliziert er die Antwort ja schon. Es nützt dem Staat, der dich kontrollieren will, und es betrifft den kleinen Bürger, der in seiner Freiheit beschnitten wird. Das ist eine rhetorische Falle. Okay, jetzt haben wir diese ganze Kette von Beispielen. Gasspeicher, Flaschendeckel, Epstein, Iran. Das wirkt alles erstmal wie ein wildes Sammelsurium.
Total.
Aber der Autor enthüllt am Ende ja, was all diese Punkte seiner Meinung nach verbindet. Und da wird dann auch der Titel des Beitrags endlich klar.
Aufmerksamkeit.
Genau. Er argumentiert, dass all diese Nachrichten, Skandale und Krisen nur Teile eines großen Schauspiels sind. Eines Schauspiels, das er als persönliche Beleidigung meines schieren Daseins empfindet.
Und dann kommt seine Kernthese, der Satz, auf den alles hinausläuft.
Alles dreht sich um den Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit. Er sagt also, all diese Erzählungen, egal von wem sie kommen, haben nur ein Ziel, dich. Sie wollen deine Reaktion, deine Emotionen, deine Zeit, deine wertvolle Lebenszeit, wie er es nennt.
Und hier wird es wirklich interessant, denn er nimmt sich selbst von dieser Kritik ja gar nicht aus.
Das ist für mich der stärkste und selbstreflexivste Moment im ganzen Text.
Finde ich auch. Er hält inne und fragt sich, warum mache ich das als Blogger eigentlich? Er sagt, er möchte darin einen gewissen Altruismus sehen, das Bedürfnis, seine Erkenntnisse zu teilen. Als Blogger-Veteran. Genau. Aber im gleichen Atemzug gibt er zu, dass auch er mit seinem Text um genau diese Ressource kämpft. Deine Aufmerksamkeit, deine Lebenszeit. Das hätte ich nach all dem Zynismus nicht erwartet. Dass er seine eigene Rolle in diesem Kampf um Aufmerksamkeit so offen hinterfragt, gibt dem Ganzen eine ganz andere Tiefe.
Absolut. Es hebt den Text über eine reine Tirade hinaus. Er macht deutlich, dass jeder, der Inhalte produziert, auch er selbst ein Beschäftigungsangebot macht.
Und er schließt diesen Gedanken ja mit einer fast schon marktliberalen Pointe.
Ja, die ist gut. Die Tatsache, dass du seinen Text bis zum Ende liest oder dass wir jetzt darüber sprechen, ist für ihn der Beweis, dass sein Angebot für dich einen Wert hat. Du hast dich bewusst entschieden, fassen wir zusammen. Wir haben hier die Anatomie einer sehr speziellen Weltanschauung gesehen. Eine Sicht, die offizielle Narrative nicht nur kritisch hinterfragt, sondern grundsätzlich als Inszenierung ablehnt.
Genau. Das gesamte Weltgeschehen wird als Theaterstück interpretiert.
Dessen einziger Zweck es ist, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln und zu steuern.
Ja, ganz genau. Der rote Faden, der sich von der Sorge um die Gasrechnung bis zu den wildesten Gerüchten über globale Eliten zieht, ist die Mahnung: Sei dir bewusst, du bist permanent das Ziel von konkurrierenden Erzählungen. Die eigentliche Botschaft ist also nicht »Glaube meiner Geschichte«,
sondern erkenne, dass alles eine Geschichte ist und entscheide weise, welcher du deine Zeit widmest. Deine Aufmerksamkeit ist deine knappste und wertvollste Währung.
Der Autor beendet seinen Beitrag dann ja auch mit einer letzten, fast beiläufig hingeworfenen Frage, die nach all der Analyse besonders zynisch wirkt.
Er fragt, ist in der Kokaina eigentlich immer noch Krieg?
Diese absichtlich falsche und verächtliche Schreibweise des Landesnamens
unterstreicht nochmal seine totale Distanz zu dem, was er nur noch als ein weiteres Medienereignis wahrnimmt.
Im Kampf um Aufmerksamkeit?
Eben. Und das führt uns direkt zu unserem letzten Gedanken für ich. Wenn wir dem Autor für einen Moment folgen und die Welt als einen Marktplatz von Erzählungen betrachten, die alle um deine Aufmerksamkeit buhlen.
Die der Tagesschau, die des Bloggers, die von Freunden und Familie.
Nach welchen Kriterien entscheidest du dann, welche Erzählung für dich wirklich von Bedeutung ist und welche nur Lärm ist, der dich vielleicht vom Wesentlichen ablenken soll?